Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey!
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour auf meinsportpodcast.de in der erzwungenen Corona-Pause mit Malte Asmus. Ja, der aktuelle Radsport liegt auf Eis, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass wir euch nicht über Themen im Radsport auf dem Laufenden halten und über Dinge berichten, die ihr vielleicht vom Radsport auch noch nicht kennt. Vielleicht heute mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen wagen, einen Blick hinter die Kulissen beim Team Sunweb, genauer gesagt in die Presseabteilung. Und da arbeitet ein Mann, den ihr von Radio Tour eigentlich stimmlich zumindest auch kennt. Solltet, wenn ihr schon länger Fan und Abonnent dieser Sendung seid. Lukas Kruse nämlich, der hat das früher moderiert als Nachfolger von mir und auch als Vorgänger von mir und der ist jetzt in der Presseabteilung des Teams Sunweb tätig und heute bei Radio Tour zu Gast. Hallo Lukas.
Hallo Malte, ja, freut mich wieder in mein altes Wohnzimmer eingeladen worden zu sein.
Radio Tour, ja eigentlich sowas wie dein Baby. Damals war das deine Idee, so einen regelmäßigen Radsport-Talk dann auch zu etablieren. Zunächst haben wir das zusammen gemacht, du warst der Experte. Irgendwann habe ich das Zepter vertrauensvoll an dich abgegeben und du hast es auch gerne gemacht. Bist ja auch sehr drin im Radsport, immer schon gewesen.
Ja, das stimmt. Also so richtig intensiv oder so intensiv wie in der Zeit des Podcasts war es vorher noch nicht. Also da ist in mir der Nerd dann schon ordentlich durchgegangen durch den Podcast. Ansonsten hat mir das aber großen Spaß gemacht und vermisse ich auch heute noch und habe dann regelmäßig auf WhatsApp mit meinem ehemaligen Kollegen oder dann Experten, als ich das Ganze moderiert habe mit Erik Gutglück, habe ich dann regelmäßig Diskussionen über aktuelle Themen und da juckt es dann immer schon wieder, wenn man dann merkt, vielleicht wäre das innerhalb eines Podcasts sogar noch interessanter, aber ja, ich konzentriere mich da dann doch lieber auf die aktuelle Arbeit. Fehlen tut mir das Ganze natürlich trotzdem und wer sagt denn nicht, dass es eines Tages irgendwann wieder einen Radsport-Podcast mit mir geben könnte.
Aktuell bist du aber auf jeden Fall beim Team Sunweb tätig. Du bist quasi von der Außenbetrachtung ins Innenleben reingewechselt. Wie bist du an den Job gekommen?
Schwer zu sagen. Also vermutlich sogar tatsächlich über den Podcast. Irgendwann an einem tristen Winternachmittag im November vorletzten Jahres, also 2018, bekam ich eine Nachricht vom Team, von dem Head of Communications, also dem Leiter der Presseabteilung. Und es hat damals geregnet, als ich aus dem Bus stieg. Deshalb habe ich die Nachricht nicht richtig gelesen, sondern nur weggewischt. Und als ich zu Hause angekommen bin, habe ich dann gelesen, Sie suchen einen neuen Pressesprecher für den deutschen Raum und da haben sie mich dann gefragt, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Scheinbar sind sie da auch über den Podcast und meine Tätigkeiten auf der journalistischen Seite auf mich aufmerksam geworden und haben mich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch ins holländische Deventer, wo das Team ja auch beheimatet ist und dann habe ich gegen Weihnachten 2018 dann die freudige Nachricht bekommen, dass ich zum Team gehören werde und stoßen darf und dass ich dann eben Teil des Sports bin, der mir ja vorher schon immer sehr gut gefallen hat.
Also meinsportpodcast.de und Radio Tour quasi das Sprungbrett in die neue Karriere.
Das kann man so sagen. Also es hat auf jeden Fall nicht geschadet und hat scheinbar dazu beigetragen, dass man dort auf mich aufmerksam geworden ist. Vielleicht einfach, weil ich dort von meinem Herzblut überzeugen konnte, von natürlich auch mit diesem analytischen Ansatz, den wir im Podcast doch immer hatten, auch gezeigt habe, dass ich verstehe, wovon ich da spreche. Und das scheint die Damen und Herren bei Team Sunweb dann davon überzeugt zu haben, dass ich für diese Stelle der Richtige bin. Und natürlich, ein Podcast hat viel mit Reden zu tun. Mein neuer Job hat viel mit Reden zu tun. Das passt ganz gut zusammen, denke ich.
Deutschlands größtes Sport-Podcast-Portal, natürlich. Da sollte man dann auf jemanden aufmerksam werden, auf so ein Talent wie Lukas Kruse. Und wenn ihr vielleicht auch als Sprungbrett uns mal nutzen wollt, macht doch einen eigenen Podcast oder kommt in eine der bestehenden Serien. Vielleicht werdet ihr auch entdeckt und kriegt dann ja, einen Job wie Lukas. Lukas, kann man sagen, das ist so eine Art Traumjob für dich?
Absolut. Gerade für mich als jemand, der aktuell noch studiert, ist das natürlich ein wahnsinniger Nebenjob, kann man sagen. Ich mache das ja nicht hauptberuflich, sondern als Teilzeitjob. Das lastet einen trotzdem ziemlich aus, aber während andere dann im Sommer für Klausuren büffeln, fahre ich dann bei der Tour de France mit oder bin im Frühjahr in den Semesterferien dann bei Klassikern wie Paris-Roubaix. Das ist definitiv ein Traumjob und ich glaube, für jeden Radsportfan wäre er das auch, denn so hautnah dran zu sein und Teil eines Teams zu sein, da muss man sich dann zwischendurch schon mal so ein bisschen bremsen, nicht den Fan durchhängen zu lassen, wenn man dann, weiß ich nicht, vor den großen Namen des Radsports steht, die man im Jahr zuvor noch vom Fernseher begleitet hat und jetzt dann eben mit denen zusammenarbeitet. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
Das kann ich mir vorstellen. Eine interessante Aufgabe, eine ausfüllende Aufgabe, auch wenn es eigentlich, wie du sagtest, nur ein Nebenjob ist. Wie bist du überhaupt in Sachen Radsport sozialisiert worden? Wann fing das an, dass du gesagt hast, oh, das ist meine Sportart?
Ja, so ganz genau kann ich das gar nicht datieren. Also ich habe Radsport schon immer aktiv verfolgt und viel geschaut, also meistens dann aber eben nur so Sachen wie den Giro d'Italia oder die Tour de France und tatsächlich, ich bin so ein kleiner, was Computerspiele angeht, so ein kleiner Freak und dann ist mir irgendwann mal der Radsportmanager auch in die Hand gefallen und da habe ich tatsächlich, glaube ich, mehr dieses Spiel gespielt, als den eigentlichen Sport zu verfolgen und dann eben auch mit dem Beginn von Radio Tour ist das doch die Liebe nochmal gewachsen. Ich glaube, ich habe bei Olympia 2014 in Rio angefangen, bei meinem Sportradio damals ja noch, als Experte für die Bahnradwettbewerbe. Und so in diesem Zeitraum hat sich diese Liebe verfestigt. Woher diese Verrücktheit für Sport im Allgemeinen und auch Radsport kommt, kann ich rational jetzt nicht so richtig erklären. Also meiner Familie könnte Sport im Fernsehen schauen wirklich nicht fremder sein.
Liebe kann man meistens nicht erklären und so ist es auch mit der Liebe zum Sport oder zu einer bestimmten Sportart. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie ist irgendwann einfach da und ja, meistens wächst sie dann auch mit der Zeit. Wie sieht denn jetzt so dein Tagesablauf aus, wenn du sagst, das ist ein Job, der mich sehr ausfüllt, der eigentlich ein Nebenjob ist? Du machst das jetzt seit gut ein Viertel Jahren. Wie sieht so ein normaler Tag im Leben des Lukas Kruse während der Radsportsaison aus, wo du dann auch tatsächlich Aufgaben hast, die das Team Sunweb betreffen?
Genau, also das betrifft nun nicht jeden Tag, weil es ein Teilzeitjob ist, was natürlich auch ein wichtiger Teil und der schönste Teil des Jobs ist die Radrennen zu verfolgen, weil man natürlich immer im Blick behalten muss, was gerade passiert, was für Themen sich vielleicht auftun. Ich lese jeden Tag auf den bekannten Radsportportalen, was so allgemein geschrieben wird, was gerade so interessant ist und was natürlich auch für Themen unser Team betreffend sind, wie so das Bild gerade ist, wo man vielleicht Ansatzpunkte hat. Und dann passiert natürlich viel, was E-Mails angeht. Man plant Interviews, man spricht mit Fahrern über mögliche Interviews. Man rennt vor allem viel den Fahrern hinterher oder den Interviewgesprächspartnern, denn die haben natürlich den Kopf voll mit Training, mit Rennen, mit Reisen. Und da geht dann der Wunsch des Pressevertreters vielleicht auch mal ein bisschen unter. Also es fängt der Tag eigentlich an mit E-Mails schreiben, mit Telefonieren. Dann kümmere ich mich auch noch bei uns ums Media Center, wo die Pressevertreter sich dann die aktuellen Pressemitteilungen anschauen können und auch Bilder runterladen können. Da sorge ich immer dafür, dass da alles gut aussieht und nach jedem Rennen auch immer schöne neue Bilder zur Verfügung stehen. Und dann geht es natürlich auch viel dadurch, dass ich aus Deutschland von zu Hause arbeite und meine Kollegen in den Niederlanden sitzen oder bei Rennen sind, geht es dann natürlich auch viel um die Kommunikation untereinander. Und dann plant man gerade am Nachmittag dann vielleicht das eine oder andere noch zusammen. Und dann so gegen 14, 15 Uhr beginnen ja auch meistens schon die Übertragungen. Und da versuche ich mich dann, abgesehen vielleicht von der einen oder anderen Nachricht, auch ein bisschen aufs Rennen zu konzentrieren. Und nach dem Rennen dann manchmal hier und da noch eine Pressemitteilung irgendwie übersetzen, vorbereiten. Und also der Tag kann dann auch mal von 10 bis 19 Uhr gehen, je nachdem, wie sich die Rennen verteilen. Und wer vielleicht auch abends dann nach dem Rennen noch was von mir will. Denn die Interviewanfragen, gerade für die deutschen Fahrer, die kommen dann natürlich erstmal an mich und die müssen dann gefiltert werden.
Die werden gefiltert, die werden von dir dann bearbeitet, wenn du dann im Homeoffice sozusagen sitzt. Wann und bei welchen Rennen bist du denn vor Ort? In deinem ersten Jahr bei Sunweb, wann durftest du direkt hautnah dabei sein? Du hast eben schon gesagt, Tour de France, das war auf jeden Fall was, wo du dabei warst und was für dich natürlich auch ein ganz großer Traum war.
Ganz genau. Also wir sind ein vierköpfiges Presseteam und das ist ein bisschen aufgeteilt. Mein Chef hat sich mittlerweile mehr so auf die Koordination hinter den Kulissen, um das Bearbeiten auch von Kampagnen in Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung zum Beispiel spezialisiert und hat über alles so ein bisschen den Überblick. Ein typischer Head of ... wie es im Business-Sprech so heißt. Dann habe ich noch eine Kollegin, die viel bei Rennen mittlerweile unterwegs ist und wir haben noch jemanden, der für Social Media zuständig ist und dann eben ich, der ganz speziell für Deutschland zuständig ist und für die deutschen Fahrer und Rennen und danach stellt sich so ein bisschen auch das Rennprogramm auf. Im letzten Jahr hatte ich das Glück, auch meinen Saisoneinstand bei Gent-Wevelgem, einem der Frühjahrsklassiker, zu geben. Da ging es dann in erster Linie darum, dass ich mal so einen Eindruck bekomme, wie so die Pressearbeit bei einem Rennen funktioniert, worauf man vielleicht achten muss, worauf man ein Auge hat bei so einem Rennen. Dann Paris-Roubaix, weil das eben auch in Deutschland eines der wenigen Rennen, abgesehen von der Tour de France, ist, die noch relativ interessant sind für die deutsche Öffentlichkeit und dann eben die deutschen Rennen, also das Rennen in Frankfurt am 1. Mai, Hamburg im August und auch die Deutschland-Tour durfte ich begleiten und dann als Höhepunkt natürlich im Sommer die Tour. Und da geht es eben darum, dass wir einen Blick darauf haben, welche Rennen in Deutschland besonders interessant ist, wo haben wir interessante deutsche Fahrer und dort bin ich dann eben als Ansprechpartner vor Ort, um eben in der deutschen Sprache mit den Beteiligten dann gute Interviews durchzuführen oder gute Projekte zu planen und durchzuführen.
Du hast gerade gesagt, du hast beigebracht gekriegt, worauf man bei so einem Rennen achten muss. Was sind denn da so Kriterien, nach denen ihr dann so ein Rennen auch vor Ort dann schaut und ja, letztlich auch analysiert?
Ja, wir sind natürlich auch den ganzen Tag am Rande des Rennens unterwegs. Man hat häufig im Rahmen solcher Rennen natürlich Sachen wie Pressekonferenzen mit Top-Fahrern. Die müssen natürlich geplant und auch betreut werden, damit dann für den Fahrer eigentlich nur am Ende geklärt wird, wann muss ich wo sein, wer fährt mich dahin. Eigentlich ist das auch unsere Aufgabe, uns das so ein bisschen drum zu kümmern. Im Vorfeld geht es natürlich auch so ein bisschen darum zu analysieren, was haben wir für ein Team vor Ort. Das funktioniert auch dann mit den Trainern zusammen, mit den Leuten auch im Office, die sich um die Rennplanung kümmern. Was sind die Ziele bei dem Rennen, dass auch alle Fahrer da natürlich Bescheid wissen. Worum geht es jetzt bei dem Rennen, damit nicht der eine sagt, ja, ich bin heute der Kapitän und der andere sagt ich. Das ist natürlich auch was verhindert werden darf. Also klare Kommunikation da auch untereinander schaffen, damit auch jeder weiß, was der Plan ist und das natürlich nach außen zu kommunizieren. Und am Renntag selber geht es für uns natürlich darum, so ein bisschen das Chaos fernzuhalten von den Fahrern. Die haben natürlich ihren Bus, in den sie sich zurückziehen können. Und gerade bei großen Rennen wie der Tour de France haben wir dann ein Zeitfenster eingerichtet, in dem wir sagen, ihr könnt in dem Zeitfenster zu uns an den Bus kommen, liebe Journalisten, sagen, oder ihr sagt uns am besten vorher schon Bescheid, mit wem ihr sprechen wollt und dann können wir das ein bisschen koordiniert durchführen, damit die Fahrer sich wirklich auf das konzentrieren, worauf es für sie an dem Tag ankommt, nämlich die Etappe und ein Fenster von 10 Minuten haben, in denen sie ihre Interviews vor dem Rennen absolvieren und dann natürlich sich wieder konzentrieren können. Und nach dem Rennen sind wir natürlich auch im Zielbereich und kümmern uns dort um die Fahrerinnen oder Fahrer, je nachdem, wir haben ja auch ein Frauenteam und sorgen dafür, dass sie dort auch nicht gleich, wenn sie vom Rad fallen, quasi von der Presse belagert werden, sondern dass das auch ein bisschen geregelt zugeht und unterstützen möglicherweise auch dann hier und da mal und reichen noch ein Getränk an, was nach den Anstrengungen natürlich auch immer gut ist für die Fahrer. Im Nachhinein guckt man natürlich dann auch wie zu Hause, was hat die Presse geschrieben, was sind die Themen und was, worauf müssen die Fahrer vielleicht auch achten, was auf sie zukommen könnte, was gerade ein kontroverses Thema ist und gucken da, dass wir die Fahrer auch beraten.
Also kurze Briefings dann auch, was die Fahrer sagen sollten, was sie können, was sie dürfen. Gibt es auch bei euch, gibt es ja im Journalismus allgemein, gerade im Fußball ist das ja sehr, sehr gängig, dass dann Interviews auch nochmal zur Autorisierung vorgelegt werden. Macht ihr das auch? Geht ihr da nochmal drüber, streicht Passagen, ändert vielleicht auch noch um?
Das ist bei mir jetzt, glaube ich, in der Regel noch gar nicht passiert. Es gibt natürlich Artikel, wo wir gerne nochmal einen Blick drauf haben. Oder wenn der Fahrer selber sagt, ja, es war jetzt ein Interview und ich war auf die Frage nicht richtig vorbereitet, kannst du da vielleicht nochmal gucken, ob das so formuliert ist, wie ich es dann gemeint habe. Das ist schon passiert, aber in dem Jahr, wo ich jetzt gearbeitet habe, habe ich, glaube ich, noch kein einziges Wort in einem Artikel gestrichen. Also in normalen Renninterviews ist sowas ja generell nicht üblich, ist es ja, glaube ich, auch bei am Rand von Fußballspielen nicht, sondern eher dann in so längeren Interviews. Und es gibt natürlich Themen, wenn es um Leistungsdaten zum Beispiel geht, da gab es jetzt eine Geschichte zu, die ich betreut habe. Da guckt man natürlich nochmal, dass ja, auch das wiedergegeben wird, was diese Daten aussagen. Wenn es um so relativ wissenschaftliche Sachen geht, da ist es natürlich schon ganz gut, da mal ein Auge drauf zu haben, ob jetzt die Zusammenhänge einfach richtig erklärt sind, damit da keine falschen Sachen irgendwie transportiert werden. Aber rein inhaltlich habe ich da jetzt noch keine Schwierigkeiten gehabt oder musste da irgendwas streichen. Oder generell gibt es auch viele Interviews, die so gar nicht mehr von mir beäugt werden, sondern die, wo viel auf Vertrauen basiert und wir da eigentlich die Züge, solange kein Signal von den Fahrern kommt, relativ offen lassen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was sind denn so die großen Themen, die bei euch dann auch angefragt werden, wenn Presseanfragen kommen? Wer sind vielleicht aber auch die Sportler bei euch aus dem Team, die besonders beliebt sind, was Anfragen angeht?
Also beliebt im Sinne von großes Interesse rund um Rennen ist natürlich, sind so die Top-Fahrer. Wir hatten im letzten Jahr noch Tom Dumoulin im Team. Wir haben einen Michael Matthews, der aktuell immer noch bei uns fährt. Jetzt natürlich ab dieser Saison Thijs Benoot, einen der absoluten Klassiker-Spezialisten. Das sind natürlich die großen Namen im Radsport, wo immer gerne mitgesprochen wird mit den Fahrern, weil sie eben auch die Ergebnisse liefern. Aber so aus meiner Sicht, ich kann ja aus deutscher Sicht da ein bisschen mehr drauf gucken, ist es bei uns im Team, glaube ich, aktuell Nikias Arndt, der bei der Presse sehr beliebt ist, ein sehr erfahrener Fahrer ist, der ein unfassbar gutes Verständnis für Rennen und die Situation und die Taktik auch hat. Ich glaube auch in der deutschen Öffentlichkeit, spätestens nach seinem fast Etappensieg bei der Tour de France, ich glaube 2017 war es, ein sehr, sehr beliebter, sympathischer Mensch ist und der auch gerne mal angefragt wird. Aber wir haben, glaube ich, viele Fahrer, die eben in unterschiedlichen Nationen dann auch in ihren Heimatländern vor allem interessant und relevant sind. Natürlich aber immer die Superstars, die, wie auch im Fußball, die man am ehesten vors Mikro oder die Kamera bekommen möchte. Und das sind in dieser Saison dann eben Fahrer wie Michael Matthews, wie Thijs Benoot oder auch Søren Krogh Andersen. Aber ich glaube, das ist je nach Thema dann auch eine andere Sache. Mal will man vielleicht auch einen jüngeren Fahrer haben oder konzentriert sich dann eben auf einen Bergfahrer. Also das ist ganz unterschiedlich dadurch, dass dieser Sport ja auch so unterschiedliche Fahrertypen hervorbringt, ist das, glaube ich, ausgeglichen, wobei natürlich die jüngeren Fahrer, die gerade den Schritt zu den Profis gemacht haben, immer noch ein bisschen kämpfen müssen um Aufmerksamkeit, während es den routinierteren Fahrern natürlich leichter fällt, weil die mit ihrer Erfahrung natürlich auch immer noch ein bisschen einen anderen Blick auf Rennen haben.
Du hast jetzt ja auch einen speziellen Blick aufs Rennen. Du kennst jetzt beide Seiten, einmal die des journalistischen Beobachters von außen und auch die des journalistischen Beobachters von innen, aus der Teamsicht hinaus, aus der Journalistensicht. Welche Rolle gefällt dir denn so insgesamt besser?
Kann man das sagen? Ich glaube, vor dem Job hätte ich gesagt, dass es der Journalist ist, weil diese Neugier nach Themen zu suchen, die hat mir schon extrem gelegen und das hat mir auch extrem Spaß gemacht, aber viele Aspekte, die ich dachte, ich müsste sie ablegen, die muss ich nicht ablegen, sondern die finden sich auch in dem neuen Job wieder. Ich bin auch jemand, der Radrennen immer noch nicht nur durchs Auge des Teams sieht, sondern auch immer noch als jemand, der sehr in den Sport interessiert ist. Und ich glaube, ich habe ein ganz gutes Auge für junge Fahrer. In Gesprächen mit Leuten im Team lasse ich dann auch immer gerne mal einen Namen fallen. So, habt ihr den schon mal angeguckt? Und ich bin jetzt kein Scout oder so, aber es ist durchaus so, dass auch im Team den Leuten bewusst ist, dass wir alle was vom Sport verstehen und dass sie auch immer Input sich suchen von allen Seiten, welche Fahrer dann auch interessant sein könnten in der Zukunft. Und von daher ist auch diese Neugier in diesem Sport wahnsinnig wichtig auch noch für den Job, weil auch da natürlich auch immer Themen wieder interessant werden. Und ich mag mittlerweile meinen Job auf der anderen Seite, also auf Teamseite, sehr, allein auch, weil ich diesen doch relativ neutralen, analytischen Blick ein bisschen austauschen konnte gegen einen emotionaleren Blick auf den Sport, eben durch die Teamaugen. Und ich erwische mich doch jetzt schon relativ laut jubelnd vor dem Fernseher, wenn wir ein Rennen gewinnen. Und das als Journalist ja eher nicht so gefragt. Also gefällt mir, glaube ich, die aktuelle Seite tatsächlich mittlerweile ein bisschen besser.
Das kann ich gut verstehen, denn gerade wenn man so involviert ist mit den Leuten, auch einen persönlichen Kontakt hat, ist das natürlich noch was ganz anderes, wenn man das dann so sieht und vor allen Dingen auch weiß, wie viel Entbehrung die Jungs und Mädchen letztlich auf sich genommen haben, um das zu erreichen. Dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Was war denn dein persönliches Highlight in der bisherigen Zeit beim Team Sunweb?
Ich glaube, wovon ich immer gerne erzähle, ist tatsächlich Paris-Roubaix. Das Finale in dem Velodrom von Roubaix ist doch was ganz Besonderes und ich hatte die Ehre, letztes Jahr eben mitten in diesem Halbkreis zu stehen oder in diesem Oval zu stehen, ist ja kein Halbkreis. Der Moment, wenn die beiden führenden Fahrer, letztes Jahr waren es Philippe Gilbert und Nils Polit, dort in diese Arena einfahren, um ihre letzten beiden Runden zu drehen, und das Publikum oder sich laut äußert, wie so eine Wellenbewegung, wird es auf einmal ganz laut. Das war schon überragend und natürlich bin ich da so ein bisschen patriotisch gewesen und habe Nils Polit die Daumen gedrückt und habe natürlich auch im Hinterkopf gehabt, na, was wäre das jetzt für eine Geschichte für den deutschen Radsport im Allgemeinen, wenn Nils Polit dieses Rennen gewinnt. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber mit Platz 2 hat er sich auf jeden Fall auch schon einen Platz in den Geschichtsbüchern in Deutschland im Radsport so ein bisschen erarbeitet und das war, auch wenn es mit dem Team direkt nichts zu tun hatte, ein sehr, sehr besonderer Moment so für jeden, der irgendwie Sport liebt und vor allem Live-Sport liebt, war das, glaube ich, ein Moment, der jedem irgendwie was geben würde, da mittendrin zu stehen und das Publikum zu hören, zu sehen, wie da zwei nach über 200 Kilometern um den Sieg von diesem Radsportmonument kämpfen, das war schon was ganz Besonderes.
Jetzt bist du ja noch relativ jung. Ich darf das sagen, ich bin ja schon deutlich älter als du. 23, 24, in dem Dreh bist du gerade.
23, genau.
Jetzt habe ich dich älter gemacht, als du bist. Aber hast du Akzeptanzprobleme in der Branche, dass die sagen, oh, die Sportler vielleicht sagen, boah, der ist ja viel jünger als ich, da sage ich jetzt erstmal gar nichts zu und der kann mir nichts? Oder vielleicht auch bei den Journalisten?
Ich habe das Glück, einen relativ sportlichen Bartwuchs zu haben, der mich doch etwas älter aussehen lässt. Letztes Jahr bei der Deutschlandtour war ich mit Lennart Kemner nach der Pressekonferenz einen Kaffee trinken und der war dann ganz erstaunt, als ich meinte, ja, ich bin der gleiche Jahrgang wie du. Und er meinte, er hätte mich auf 27, 28 geschätzt. Ich glaube, davon profitiere ich auf beiden Seiten schon ein bisschen. Und ich habe, glaube ich, einfach durch meine Arbeit und meine relativ professionelle Art da relativ schnell reingefunden. Ich bin ein relativ offener Mensch, relativ gesprächig. Ich glaube, das hilft auch. Und ich habe jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, in irgendeiner Art und Weise Akzeptanzprobleme zu haben. Im Gegenteil, die Welt ist da relativ offen, zumindest bei uns im Team. Also das geht los eben bei den deutschen Fahrern, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe, aber dann eben auch mit den Fahrern, die ins obere Regal der Radsport-Welt gehören. Selbst mit denen hatte ich da jetzt noch keine Probleme. Von daher glaube ich, dass sowohl mein Auftreten als auch der optische Vorteil des Bartwuchses mir da definitiv geholfen haben, ernst genommen zu werden, wobei ich nicht weiß, ob es anders wäre, wenn ich jetzt ein Milchbubi wäre.
Ich glaube nicht. Die Qualität steht hier im Vordergrund, die Qualität der Arbeit, nicht das Alter. Und da ist man, glaube ich, auch im Journalismus und auch in der gesamten Branche mittlerweile so weit, dass man das dann auch erkennt. Jetzt hast du gesagt, du machst das ja eigentlich halbtags. Den anderen halben Tag studierst du. Was studierst du?
Ich studiere Politik und Wirtschaft, was ganz, ganz anderes und mittlerweile auch sehr trocken ist, denn während ich die Politikmodule nach dem Semester alle fertig haben werde, wartet jetzt noch ein ordentlicher Batzen mit Wirtschaftsmodulen auf mich. Und das heißt Mathe, 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 Zahlen, Zahlen und trocken und so.
Ganz, ganz furchtbar. Für mich etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Was war ursprünglich deine Idee, mit diesem Studium später mal zu machen?
Ich wollte tatsächlich trotzdem in die sportjournalistische Richtung gehen, auch so mit dem Hintergrund, dass Sport und Politik und Wirtschaft ja auch irgendwie immer miteinander zusammenhängt, also Vereine sind an der Börse, es geht viel um Politik, gerade in den Verbänden und so, ich glaube, dass da so ein gewisses Verständnis auch nicht schadet. Zudem kommt hinzu, dass ich so einen richtigen Studiengang, der mich jetzt besser vorbereitet hätte, einfach für mich nicht gefunden habe. Und daher ist die Wahl auf Politik und Wirtschaft gefallen, auch weil ich in Politik in der Schule tatsächlich sehr, sehr gut war und dachte, na, da stelle ich mich lieber mal breit auf, als nicht, als am Ende dann ohne Job dazustehen.
Das ist in keinem Fall negativ. Vor allen Dingen, du hast dann wirklich die Möglichkeit, auch nochmal zu switchen. Aber aktuell bist du ja beim Team Sunweb und das wirst du hoffentlich auch noch eine längere Zeit sein. Wir drücken dir die Daumen, dass du deinen Traumjob weiter noch ausführen kannst, weil im Moment liegt es ja ein bisschen auf Eis. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade diese Corona-Krise, die ja auch den Radsport gestoppt hat. Wie überbrückt ihr die Zeit? Wir sind noch relativ am Anfang des Lockouts im Radsport. Wisst ihr da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon Näheres?
Ich glaube, die Hoffnung bei allen Beteiligten ist, dass sich die Situation in absehbarer Zeit so ein bisschen beruhigt. Für viele Fahrer, die dann eben auch, der ein oder andere wohnt dann eben in Gebieten, wo schon eine Ausgangssperre herrscht, das ist natürlich ein bisschen schwierig dann auch für die Fahrer. Die müssen sich dann jetzt zu Hause auf der Rolle fit halten. Sicherlich auch nicht die alleroptimalsten Trainingsbedingungen, aber natürlich geht die allgemeine Gesundheit vor. Für uns persönlich geht es jetzt so ein bisschen darauf, natürlich zu reagieren, die aktuellen Pläne so ein bisschen über den Haufen zu werfen, kreativ zu werden, vielleicht auch so ein bisschen jetzt eben den Sportler zu zeigen in dem Umfeld oder wie er mit der Situation umgeht. Wir sind da, glaube ich, auch alle noch ein bisschen in einer Findungsphase, aber ich denke, dass man bei allen Teams auch bei uns in den nächsten Wochen wieder gerade auf den sozialen Medien ein bisschen was hört, denn mit Rennergebnissen können wir uns ja bis auf Weiteres nicht in den Vordergrund des öffentlichen Interesses drängen. Deshalb heißt es ein bisschen kreativ werden, vielleicht uns auch so ein bisschen frei davon machen, nur an den Sport zu denken, sondern auch an den Menschen, an den Fahrern zu denken, denen zu zeigen, wie er mit der Situation umgeht. Aber so richtig große Pläne sind aktuell noch nicht geschafft. Ich denke, wir sind alle ein bisschen überfordert. Jeder, ob jetzt Privatperson oder eben wir als Team, muss mit der Situation erstmal umgehen lernen. Und dann hoffen wir, dass wir aber im Sommer natürlich irgendwie dann auch nochmal wieder Radsport sehen. Wir haben ja im Radsport, anders als im Fußball, so ein bisschen das Glück, dass die Radsportsaison ja wirklich fast über das ganze Jahr verteilt ist. Und dass damit der Plan oder der Kalender etwas flexibler ist als beispielsweise im Fußball, wo ja die Saison im Mai schon vorbei ist. Da geht es bei uns ja bis Oktober und ist auch über die ganze Welt verteilt. Das heißt, es besteht unsererseits natürlich immer ein bisschen die Hoffnung, dass es dann auch so bald wie möglich, sobald es vertretbar ist, wieder Radsport geben kann.
Wir drücken da natürlich die Daumen, werden das deutlich verfolgen hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de, dem Radsport-Podcast bei uns im Angebot auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Lukas, und wir wünschen dir natürlich mit dem Team Sunweb und auch dem Team Sunweb dann für den Endspurt der Saison, die hoffentlich dann eben bald weitergeht, alles, alles Gute und für die Zukunft sowieso. Du bist immer gern gesehen bei uns hier als Gast oder wie auch immer.
Ja, ich komme auch gern in regelmäßigen Abständen mal vorbei und plaudere aus dem Nähkästchen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für heute.
Dankeschön.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.